ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. Liebe Devotees und liebe Freunde, wir fahren fort mit unserem zweiten Teil des Seminars Krishna-Bewusstsein in der Praxis. Heute kommen wir zu einigen sehr interessanten Themen. Lass mich nur noch kurz die Materialien ordnen, auf dass wir ungestört da reinkommen. 3. Sorry, wir haben heute einen langsamen Anfang, aber wenn wir einmal auf Touren sind, dann wird es ungestört vorangehen. Ich werde jetzt ein bisschen kühler. Summer's almost gone. So. Highball. Liebe Freunde, wir wollen noch einmal zusammenfassen, was wir gestern oder vorgestern gesagt haben. Wir sprachen von den drei Erscheinungsweisen der materiellen Natur, die alles hier in dieser materiellen Welt beeinflussen. Wir hatten dazu das Beispiel gegeben von Farben, die ein Gemälde bilden. So bildet auch Tugend, Leidenschaft und Unwissenheit, alles was wir sehen können. Wir hatten von den Erscheinungsweisen gesprochen als Seilen, die uns binden und fesseln und sogar auch ziehen. Und wir hatten schließlich von den Erscheinungsweisen gesprochen als eine Art Leiter, von denen die dritte Stufe, nämlich die Erscheinungsweise der Tugend, förderlich sein kann oder förderlich ist für solche, die in der Erscheinungsweise, die in dieser Erscheinungsweise sich aufhalten. Ich möchte jetzt kurz noch einmal diese drei Erscheinungsweisen euch ins Gedächtnis hineinbringen. Doch vorher möchte ich ein zweites Beispiel nehmen aus dem modernen Hausgebrauch, was diese Erscheinungsweisen und ihre unterschiedliche Funktion ein bisschen besser schildert. Es gibt heute diese modernen Uhren, Quarzuhren, die verschiedene Funktionen haben. Ich hatte vor ein paar Tagen so eine, da konnte man draufdrücken und dann zeigte es den Tag an und das Jahr. Dann drückte man wieder und dann machte es ein Signal und das war also dann die Weckerfunktion. Dann gibt es noch alle möglichen anderen Funktionen. Es gibt welche, da kann man sogar mit rechnen, das ist eine kleine Tastatur. Und wenn man so einen geeigneten Hebel einstellt, dann ist die Funktion eben ein Rechner. Und es gibt bestimmt bald auch Quarzuhren, da kann man eine einfache Melodie drauf spielen, wenn das so weitergeht, oder vielleicht auch welche als Taschenlampe verwenden und so weiter. Es ist die gleiche Uhr in unterschiedlichen Funktionen. Genauso hat die materielle Energie, diese eine materielle Energie, verschiedene Funktionen, in denen sie auftritt. Zum Beispiel, wenn man unter der Funktion der Unwissenheit handelt, dann ist das Ergebnis ungewollt. Es heißt in der Bhagavad Gita, Handlungen, die in der Erscheinungsweise der Unwissenheit ausgeführt werden, haben als resultiert ein dummerhaftiges Ergebnis. Also etwas, was man nicht gewollt hat, was schädlich ist. Nehmen wir zum Beispiel den Trinker. Der Trinker ist völlig in Unwissenheit, glaubt aber durch das zu sich nehmen von Alkohol, dass er glücklich wird. Das Ergebnis ist ein unwissendes Ergebnis, sagen wir besser. Seine Leber wird zerfressen. Das Ergebnis von der Erscheinungsweise der, von Handlungen, die in der Erscheinungsweise der Leidenschaft ausgeführt werden, ist einfach nur Leid. Lass uns den typischen Kapitalisten sehen, der lediglich nach Geld Ausschau hält. Sehr oft ist es so, dass er dabei rücksichtslos über menschliche Gefühle trampelt und als Ergebnis Leid hat auf der zwischenmenschlichen Ebene. Keiner will etwas mit ihm zu tun haben. Mein Opa mütterlicherseits war ein solcher, der allein gelassen ein sehr einsam Tod starb, weil er in dem Bemühen, Geld zu verdienen, leider sehr oft über die Gefühle von anderen gegangen war. Das Ergebnis jedoch von solchen Tätigkeiten, die in der Erscheinungsweise der Tugend ausgeführt werden, das ist eine sehr reine Atmosphäre und ein sehr reines Gemüt, was man hat. Zum Beispiel ein Mensch in der Erscheinungsweise der Tugend sagt, ich werde glücklich mit wenig werden. Ich bemühe mich nicht um vieles und bin so mit nicht so verstrickt. Versteht noch bitte einen weiteren Punkt. Die Erscheinungsweisen der materiellen Natur existieren also als außerhalb von uns in Form von Objekten, aber auch Tätigkeitsweisen. Und wenn wir mit ihnen Kontakt aufnehmen, so bringen wir diese Erscheinungsweisen in uns herein. Immer in den Schriften wird hierzu ein ganz interessanter Text, kann man einen interessanten Text finden, den ich euch sehr gerne vorlesen möchte. O freundlicher Uddhava, sagt hier Krishna, all die verschiedenen Phasen des bedingten Lebens kommen aus Handlungen, die innerhalb der Erscheinungsweisen der materiellen Natur ausgeführt wird. Diese Erscheinungsweisen der Natur manifestieren sich im Geist oder im Gemüt. Zum Beispiel, wisst ihr, dass jemand, der zum Beispiel, sagen wir mal, an Vergnügungsstätten geht, in Großstädten, wird plötzlich sehr kribbelig und leidenschaftlich werden. Dabei, aber hier, zum Beispiel hier ein gutes Beispiel, wir leben in einer sehr tugendhaften Atmosphäre, umringt von Kühen, die einen sehr tugendhaften Ernährungsstil haben, wenn man so will, sie essen vegetarisch, und der Natur um uns herum. Und wir alle erfahren in unserem Bewusstsein eine Art Beruhigung. Wenn bloß nicht so viel los wäre, das wäre vielleicht besser. Ich möchte hier sagen, wenn es zu viel wird, zu viele Seminare, der Wald kann euch auch einladen zu einem tugendhaften Schläfchen, wenn ihr ermüdet seid. Nicht? Also ihr seht, wie die Atmosphäre, wenn ihr euch auf sie einlassen würdet oder einlässt, einen bestimmten Einfluss auf uns ausübt. Haben wir nicht alle schon erfahren, wie wir in dem Wald sehr auftanken nach einem Waldspaziergang? Psychologen haben sogar herausgefunden, dass die Farbe Blattgrün einen sehr beruhigenden Einfluss auf das Bewusstsein ausübt. Wisst ihr, in der Farbpsychologie hat man das gefunden. Deswegen einmal haben die Devotees mich gefragt, auf welche Weise sollten wir den Boden in dem Zimmer, in dem du dich aufhältst, wenn du in Heidelberg bist, machen? Und da habe ich gesagt, blattgrün. Da hat jeder natürlich gleich gedacht, dieses unkonventionelle Swami mit seinem ungewöhnlichen Geschmack, aber das ist tatsächlich aus dieser Überlegung getroffen worden, diese Farbwahl. So, die Erscheinungsweisen der Natur existieren also außerhalb und durch Kontakt mit ihnen werden sie zu einer inneren Wirklichkeit, sodass wir dann entweder unwissend uns fühlen, depressiv und inaktiv oder sehr mobil und agitiert oder auch sehr zufrieden. Nun, der ganze Ziel und Zweck, Sinn und Zweck meines heutigen Seminars soll aufzeigen, wie und unter welchen Umständen sich diese drei Erscheinungsweisen im Leben eines praktizierenden Transzendentalisten manifestieren können. Das heißt, wir wollen sagen, wir wollen erklären, warum es sein kann, dass man, obwohl man große Wertschätzung fürs Krishna-Bewusstsein empfindet, manchmal sich wiederfindet auf einer eher materiellen Ebene, wo man nicht völlig inspiriert ist. Darüber möchte ich heute gerne sprechen, um dann im letzten Teil, nämlich in der ausklingenden Vorlesung, eine ganz praktische Methode, also wenn ihr dann daran interessiert seid, hier ein praktisches aufzunehmen, möchte ich euch fast ermutigen, Notizblätter mitzubringen. Und ich möchte eine praktische Methode direkt aus Krishnas eigener Unterweisung zitieren, die es euch ermöglichen soll, durch diesen Sturm der niedrigen Erscheinungsweise im Leben hindurchzukommen und auf der Ebene der Tugend fixiert zu sein, um dann den Schritt in die Transzendenz zu machen. So, Prabhupada sagte einmal, wir alle haben eine bestimmte Natur, aber diese Natur kann verändert werden, wenn man Gemeinschaft pflegt mit einem echten spirituellen Meister und die Regeln der Schriften einhält. Allmählich kann man so von Unwissenheit zu Tugend aufklettern oder auch von Leidenschaft zu Tugend. Die Schlussfolgerung ist, dass eine Person zur höchsten vollkommenen Stufe klettern kann. Man muss die Dinge mit Sorgsamkeit in Betracht ziehen, mit Intelligenz und mit innerhalb der Gemeinschaft von einem echten spirituellen Meister. So kann man seine eigene Position auf eine höhere bringen. Das ist der ganze Ziel, zum Beispiel der vedischen Schriften, uns allmählich zu erheben. Es wird auch wichtig sein, diesen Schritt zu machen, diesen erhobenen Schritt zu der Erscheinungsweise der Tugend, denn sonst wird das Wissen uns nichts nützen. Wir alle haben bestimmt die Erfahrung gemacht und werden sie machen, wenn wir vom Ferienlager zurückkehren. Wir haben sehr viel gehört. Manche Freunde, mit denen ich heute sprach, sagten mir, dass ihre Notizblätter schon voll sind und dass sie sich fragen, wie sie das alles halten können. Hier kommt der Ratschlag der vedischen Schriften allen zur Hilfe. Man kann Wissen nicht halten in der Erscheinungsweise der Leidenschaft oder der Unwissenheit. Ich weiß zum Beispiel, dass ich in meinen Zeiten, bevor ich dem Krishna-Bewusstsein mich zugewandt habe, immer sehr viele Notizen genommen hatte und dachte, jetzt wo es in den Notizen steht, da wird es wohl ein bisschen fester bei mir im Geiste verankert sein als sonst. Und dann leidenschaftlich alles mitgeschrieben, alles haben wollen, das Firmament des Wissens wird erobert durch den emsig Notizen schreibenden, denkst du. So geht das nicht. Man kann Wissen nur in der Erscheinungsweise der Tugend bewahren. Wenn man zufrieden ist, wenn man ausgeglichen lebt, wenn man sich mit den richtigen Dingen ernährt, wenn man den richtigen Umgang pflegt, wenn, wie es in der Gita sagt, alle Tore des Wissens, also die Wissen ansammelnden, Tore, Augen, Ohren und so weiter, durch die man Informationen aus der Welt in sich hineinlässt, wenn die mit Wissen erleuchtet sind. So, dann jeder von uns wird in seinem privaten Leben die Stufe von Jnana, das heißt theoretischen Wissen, überschreiten müssen, um auf die Stufe von Vijnana, der Vorsilbe VI, also Vijnana, zu kommen, nämlich verwirklichten Wissen. Und das ist nur möglich, wenn man von Unwissenheit und Leidenschaft frei ist. Nun, der Vorgang, den wir hierzu gewählt haben, ist der Vorgang des hingebungsvollen Dienstes. Doch auch bei der Ausübung des hingebungsvollen Dienstes müssen wir uns von Leidenschaft und Unwissenheit bewahren. Ich kenne manche Devotees, die hier mit einem scheuen Lächeln zuhören, weil sie wissen, dass sie immer wieder in diese Erscheinungsweisen reinfallen und immer wieder plötzlich Stress verspüren, Hektik und Ermattung und Unzufriedenheit in ihrem Leben. Das ist, wenn man sich Ziele setzt und nicht versteht, dass Krishna der Kontrollierende der Zeit ist, sondern einfach sehr, sehr intensiv den Zielen nachgeht. Und wenn es eine andere Arrangierung gibt oder man die Ziele nicht erreicht, dann ist man völlig enttäuscht vom Leben und verliert sämtliche Kraft. Hierzu möchte ich euch ein entsprechendes Zitat gerne vorlesen. Denkt also nicht, dass automatisch dadurch, dass man im Krishna-Bewusstsein Zuflucht gesucht hat, man frei ist von den niederen Erscheinungsweisen. Srila Prabhupada sagt, hingebungsvoller Dienst in den Erscheinungsweisen der Unwissenheit und Leidenschaft und Tugend kann in 81 Kategorien aufgeteilt werden. Es gibt also 81 verschiedene Spielarten des materiell beeinflussten spirituellen Lebens. Es gibt verschiedene Aktivitäten, so wie zum Beispiel hören, chanten, sich erinnern, verehren, Gebete darzubringen, Dienst auszuüben und alles hinzugeben. Und jede einzelne dieser Tätigkeiten kann in drei Kategorien eingeteilt werden. Zum Beispiel zuhören in der Erscheinungsweise der Unwissenheit. Ich meditiere. Tief. Es bezieht sich nicht auf unseren Yogalehrer, der meditiert. Aber manchmal gibt es die Devotees, die da so etwas sagen. Ich war gerade total versunken, Prabhu. Und wie erklärst du dir diesen Schnarchton, der dir entrinnt? Weil das war einfach die entsprechende Gemütsstimmung, die dem Gedanken ein gewisses orchestrales etwas verliehen hat. So, es gibt Chanten in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Hat er gesagt, bloß jetzt schnell fertig werden mit dem blöden Chanten und den Bibek an den Nagel hängen. Kennt ihr das? Damit ich jetzt zu den essentiellen Dingen komme, wie Prasadam essen und so weiter. Oder heute eben habe ich natürlich darüber nachgedacht. Ihr kamt alle rein und ich hatte noch Runden zu chanten und dachte, jetzt chante ich einfach, bis das Zelt sich anfüllt. Man muss da sehr aufpassen. Was hat das Chanten oder die Verherrlichkeit von Krishnas mit einem Ziel in Raum und Zeit zu tun? Versteht ihr? Und ich muss jetzt noch schnell zwei Runden dazwischen klemmen, damit ich das komme. Das ist Chanten in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Warum? Weil man ein materielles Ziel noch damit verbringt. Und so gibt es verschiedenste solche Erscheinungsweisen. Man muss all diese verschiedenen Arten des materialistischen hingebungsvollen Dienstes transzendieren, um den Standard des rein hingebungsvollen Dienstes zu erlangen. Es heißt sogar im Bhagavatam, dass das spirituelle Leben, wenn es vermischt ist mit den Erscheinungsweisen der materiellen Natur, ein Mittel ist, um das materielle Dasein weiter zu pflegen. Es kann also vorkommen, dass jemand auf dem spirituellen Weg in einer Walze der Erscheinungsweisen lebt. Das ist bestätigt worden. Aus der er nicht herauskommt. Sein ganzes Leben macht sein, dass er immer zu wenig Zeit ist, immer unter Stress steht, immer in Hektik ist, immer Früchten nachgeht mit großer Entschlossenheit, frustriert ist, wenn er sie nicht erreicht und so weiter und so fort. Dieser hingebungsvolle Dienst führt das materielle Dasein weiter. Während hingebungsvoller Dienst ohne diese Verunreinigung reiner transzendentaler hingebungsvoller Dienst ist. So, ich möchte euch jetzt drei verschiedene Arten von Transzendentalisten auf dem Wege vorstellen. Und dabei an diesen drei, sagen wir mal, Transzendentalisten auf dem Wege darstellen, wie die Erscheinungsweisen der Natur ein Devotee verunreinigen können oder einen Freund Krishnas verunreinigen können. Ich möchte euch jetzt nicht bitten, das Ganze als eine Heiterkeitsübung zu sehen. Ich werde auch mal sehen, wie ich das vortrage. Wenn ihr zu erschöpft seid, werde ich wahrscheinlich ein bisschen von diesem Vaishnava-Humor zusteuern, als ein Mittel, euch sozusagen eure Aufmerksamkeit zu halten und euch es einfacher zu machen. Aber ich würde es sehr vorziehen, wenn wir mit dieser Beschreibung, die an und für sich eine sehr, nicht ein Grund zum Freuen ist, sondern ein Grund, um sich sehr an den Kopf zu fassen, wenn wir das nicht auf dieser humorvollen Art und Weise behandeln müssen. Denn wie gesagt, es sind Verunreinigungen, die uns nicht helfen werden, zurück zu Krishna zu kommen, wenn wir sie beibehalten. So, ich fange mal an mit demjenigen, der von der Erscheinungsweise der Unwissenheit verunreinigt ist. Vishayana visandhyaya yasya ishvaryamevavan achada pachayet yomam pritak pavasarajasa. Avisandhyayo hingsang dhammang matsaryamevavan samrangva binatrik pavam maikuyat satamasa. Hingebungsvoller Dienst, den jemand ausführt, der neidisch, stolz, gewalttätig, zornig und separatistisch ist, gilt als hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. In all diesen Texten, die wir jetzt hören werden, wird das Wort, Sanskrit-Wort, Binadrik verwendet. Binadrik heißt eine getrennte Sicht, getrennt von dem Interesse des Herrn, und wird von Prabhupada mit dem Wort Separatist erklärt. Ein Separatist ist jemand, der sein Interesse als getrennt von dem des höchsten Herrn sieht. Und er denkt, Krishna-Bewusstsein oder spirituelles Leben sei dazu da, um seine eigenen Motive oder Bedürfnisse oder auch Notwendigkeiten zu erfüllen. Solch ein Separatist fragt sich nicht, was ist für Krishnas Freude bestimmt, sondern was ist für meine Freude bestimmt. Und aufgrund dieser falschen Sicht wird er von verschiedenen materiellen Unreinheiten zum Stolpern gebracht. Das heißt, jemand, der sich dem höchsten Herrn nähert, um hingebungsvolles Dienen zu leisten, der aber stolz ist auf seine Persönlichkeit, neidisch auf andere und ihre Errungenschaften oder sogar rachelüstig. Solch ein Mensch befindet sich in der Erscheinungsweise des Zornes, der Unwissenheit. Er glaubt, dass er der Beste der Devotees ist. Hingebungsvolles Dienen, was auf diese Weise ausgeführt wird, ist vermischt und befindet sich auf der niedrigsten Stufe Tamasaha. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur gibt den Rat, dass ein Vaishnava, der keinen guten Charakter hat, besser vermieden werden sollte. Solch ein Vaishnava, der sich zwar an den höchsten persönlichen Gott wendet, als letztendliches Ziel seines Lebens, aber der nicht rein ist und voller Motive, ist eigentlich nicht ein Vaishnava of the first order, der ersten Rangordnung, des ersten Ranges, und hat keinen guten Charakter. Man mag solch ein Vaishnava Respekt darbringen, weil er den höchsten Herrn als Ziel seines Lebens angenommen hat, aber man sollte nicht Gemeinschaft mit ihm haben, da er in der Erscheinungsweise der Unwissenheit steht. Solch ein Vaishnava hat große Schwierigkeiten im Umgang mit anderen Devotees. So wie zum Beispiel ein anderer Devotee eine bessere Ausübung des hingebungsvollen Dienstes hat, sagen wir mal, bei der Buchverteilung vielleicht mehr Bücher verteilt, bei Predigerprogrammen, sagen wir mal, die bessere Vorlesung gibt, die Menschen mehr mögen. Ein Devoti, der in der Unwissenheit ist, der freut sich nicht darüber. Versteht ihr, seine Gesinnung ist nicht, Krishna muss zufriedengestellt werden. Ah, da verteilt einer mehr Bücher, das ist ja gut für die Verbreitung des Krishna-Bewusstseins. Da gibt jemand eine nice Präsentation des Krishna-Bewusstseins, er singt einen schöneren Bhajan und mehr Leute sind angezogen. Das ist ja schön für Krishna. Sondern er denkt, was ist denn mit mir? Ich stehe nicht so gut da. Und seine natürliche Eigenschaft ist die Eigenschaft des Neides, die sein Herz zerfrisst. Matsarya, dieser Neid, legt sich in das Bett seines Herzens. Das Herz kann als Bettstatt verstanden werden. Und da erzeugt es gleich Zwillinge, vermehrt es sich wie eine trächtige Katze, die allein gelassen ist, nämlich, dass man anderen Böses wünscht und dass man auch sogar unflätige Worte gebrauchen tut oder unflätige Gedanken über einen anderen herrscht. Das ist also jemand, der noch nicht dazu gekommen ist, sein Interesse mit dem Interesse des Herrn zu verbinden und deswegen bin er dreck. Er ist stolz. Das kann sehr leicht auftreten, wenn man sich neu dem Spiritual, seht mal, wie ihr vielleicht an der Färbung meiner Stimme merkt, liegt es mir jetzt sehr fern, hier eine scharfe, ich könnte das sehr scharf und sehr verurteilend vorbringen, aber das, denke ich, so tut man dem Thema nicht Genüge. Es ist so, dass diese Erscheinungsweisen ja, wie wir hörten, alldurchdringend sind und dass es deswegen sehr leicht vorkommen kann, dass diese Erscheinungsweisen auch unseren Geist beeinflussen. Für jemanden, der noch nicht Krishna in seinem Geist hat, dessen Geist also noch nicht erfüllt ist mit Krishna, da ist es höchstwahrscheinlich so, dass die niederen Erscheinungsweisen auftauchen werden in seinem Herzen. Srila Prabhupada verglich den Geist einmal mit einem Glase, was in einer tintigen Atmosphäre dasteht. Wenn das Glas nicht voll gefüllt ist mit Milch, wird die Tinte sich dort absetzen und das Glas langsam füllen. Man kann es manchmal merken, an feuchten Tagen kann man ein Glas nach draußen stellen und der Wasserpegel des Glases wird beständig steigen, wenn das Glas leer ist. Genauso sind die Erscheinungsweisen, die ja allgegenwärtig sind, wie wir gestern also feststellten, in der Lage, auch den Geist eines ernsthaft strebenden Transzendentalisten zu füllen, wenn dieser den Geist nicht füllt mit Krishna vorher. Wenn der Geist voll ist, kann nichts mehr rein. Wenn du ein milchiges Glas in eine solche Atmosphäre stellst, kann diese Feuchtigkeit sich nicht dort absetzen. Das Glas ist ja schon voll. So solch ein Devotee wird sehr leicht stolz. Das stellen unsere wohlmeinenden Kritiker oft fest, dass junge Gottgeweihte ein sehr stolzes Wesen haben. Es ist schwierig manchmal mit ihnen auszukommen. Sie haben auf alles eine schnelle Antwort und meinen, sie wissen viel mehr als alle anderen zusammengenommen und geben oft barsche und harsche Antworten. Ich sehe es sehr oft, wenn neue Gottgeweihte telefonieren und ich höre, wie die sich melden am Telefon, ich meine, das Gruseln manchmal. Ich rufe hier für jemanden anderes an und so weiter. Das ist, ich meine, Stolz, man nennt das sogar, man hat dafür ein psychologisches Wort, was man über eine ganze Seite schreiben kann. So ungefähr. Also es gibt ein richtiges Fremdwort dafür. Blipschlips, so ist es am Ende, so der vom Klang her natürlich nicht, ist das nicht die vollendete Aussprache oder sogar Nominierung dieses Wortes. Das ist so, dass Menschen, die einen spirituellen Pfad gehen und dabei ein paar Errungenschaften haben, wie Ausgewogenheit des Geistes, ein höheres Glücksgefühl, plötzlich stolz werden, ich weiß alles, und auf andere runterschauen. Das ist also die Erscheinungsweise der Unwissenheit, die sich da eingeschlichen hat. Solch ein Devote kann sogar gewalttätig sein und zornig. Er sieht nicht wirklich mit spirituellen Augen, sondern mit separatistischen Augen. So, jetzt kommt der zweite Art von Separatist. Jetzt werden wir hören, was passiert, wenn die Erscheinungsweise der Leidenschaft in unsere Ausübung des spirituellen Lebens hineinkommt. Die Verehrung der Bildgestalten im Tempel durch einen Separatisten mit dem Motiv, materiellen Genuss, Ruhm und Reichtum zu erlangen, ist Hingabe in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Oft gibt es in Indien Pujaris, die einen Tempel erhalten, lediglich um die Spenden, die die einfachen Menschen bei dem Tempelbesuch dort zu hinterlassen, zu benutzen, um ihr eigenes materielles Wesen zu erhalten. Es gibt eine interessante Geschichte von einem König, der Krishna einmal eine 100 Rubinen Goldrosen gab. Was war das? Die Stiele bestanden aus Gold und die Blätter aus feingetriebenen Rubinen. Und er legte die also vor den Deity hin, hier. Dann kam ein armer Brahmana und legte darüber einen Teller mit einem einfachen Tulsi-Blatt. Der Mensch, der jetzt in der Erscheinungsweise der Leidenschaft war, litt unter einer auf sich selbst Beziehungswahn, ein Beziehungswahn sagt man, glaube ich, dazu. Er dachte, dieser Brahmana wollte zum Ausdruck bringen, dass seine 100 Rubin-Goldrosen nicht so wertvoll anzusehen waren wie das kleine spirituelle Tulsi-Blatt. Und er war so in Leidenschaft, dass er in seinen Palast reinging, unter dem Einfluss des Beziehungswahns, und ein Feuer anfachte, um sich da reinzustürzen. Bis der Brahmana dann kam und sagte, also, du warst überhaupt nicht gemeint. Es war überhaupt nicht, dass ich irgendeine versteckte Botschaft in meine einfache Opfergabe von einem Tulasi-Blatt hineingegeben hatte. Ich hatte nichts anderes. Und es heißt, Krishna wird zufriedengestellt durch ein Tulasi-Blatt. Ich sehe unsere italienischen Gäste ernsthaft kämpfen mit ihren Beinen. Man kann die Beine so ein bisschen lang ausstrecken. Denn das ist, was hilft manchmal. Alright. So, die Erscheinungsweise der Leidenschaft bringt einen Menschen also dazu, der will immer nur genießen, er will gerühmt werden, hast gut gemacht, drum wärst du auch gelobt. Und wenn das nicht da ist, dann wird er so depressiv. Dann hat er überhaupt keine Inspiration mehr. Keiner versteht mich. Der Mensch in der Erscheinungsweise, der Gottgeweihte in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, der kehrt ganz nach außen hin. Ich bin großartig, ich bin wichtig, ich bin bedeutend. Und wenn ihm diese Anerkennung versagt bleibt, dann macht er sofort, dann zieht er aus dem Tempel. Hier versteht mich keiner. Und keiner sieht meine Größe und lebt dann lieber außerhalb, weil er glaubt, dass er ein getrenntes Arrangement braucht für sich, eine getrennte Arrangierung. Der Gottgeweihte dagegen, oder der Freund Krishnas, der von der Erscheinungsweise der Leidenschaft noch geplagt wird, behält das für sich. Er denkt, ja, ich bin ja ganz nett hier und das ist auch sicherlich der richtige Vorgang, aber puh, so viel Stragost hier. Stragost heißt Entsagung. Jetzt mir vorzustellen, mit so vielen Leuten auf einem Haufen zu sein und nicht als etwas Besonderes zu gelten. Hoffentlich. Also ich probiere es mal so, ich lobe den anderen jetzt mal. Vielleicht lobt er mich dann ja zurück. So tritt man dann an die Börse des anyways, ich möchte hier ein bisschen gemäßigt sprechen heute Abend. So. Das Interesse solcher Gottgeweihten, sagt Prabhupada, ist es vom Herrn so viel wie möglich für ihre Sinnenbefriedigung zu bekommen. Das ist die Mentalität des Separatisten. So, jetzt kommt die dritte Stufe und ihr werdet jetzt sehen, wie viele von uns von dieser Ausübung des spirituellen Lebens in der Erscheinungsweise der Tugend auch noch in gewisser Weise beeinflusst ist. Ich möchte mal hier den Sanskrit-Text lesen. Karmani haram udishya parasmin va tadarpanam jajet yastavyamiti va pritakpava sasatvika. Wenn ein Gottgeweihter die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt und ihr die Ergebnisse seiner Tätigkeiten darbringt, um sich von der Unzulänglichkeit fruchtbringender Tätigkeit zu befreien, befindet sich seine Hingabe in der Erscheinungsweise der Tugend. Solch ein Mensch, wenn man ihn fragt, warum bist du zum Krishna-Bewusstsein gekommen, der sagt meistens, das materielle Leben war leidvoll. Viele junge Bhaktas sagen, ich habe so gelitten. Es war alles eine Zusammensetzung aus Kot, Mist und Urin. Ist das alles, warum du zum Krishna-Bewusstsein, ist irgendwas mit Krishna? Hat das irgendwas mit Krishna zu tun, dass du zum Krishna-Bewusstsein gekommen bist? Und dann merken die Devotees schon meistens. Ne? Jemand, der Befreiung wünscht von dem Leid des materiellen Daseins und sich somit spirituellen Tätigkeiten hinwendet, ist von der Erscheinungsweise der Tugend beeinflusst, ist aber immer noch ein Separatist. Er hat nicht das Interesse des Herrn im Gedanken. Seht einmal, erst wenn wir uns im hingebungsvollen Dienst als ein Instrument für Krishna sehen, erst in diesem Augenblick werden wir von Krishna auch aufgenommen. Krishna sieht, wenn wir noch verschiedene Wünsche haben. Krishna sieht, wenn wir noch verschiedene Motive haben. Und es heißt, durch das Chanten des Hare Krishna Maha Mantras werden auch materielle Wünsche erfüllt. Viele wissen das nicht. Der Begründer der größten Computerfirma, Steve Jobs, der hat den Apple-Computer entwickelt, war ein Hare Krishna. Der hat gechantet mit materiellen Motiven und ist jetzt sehr reich geworden. Wenn man chantet und sagt, ich will jetzt das kriegen, kriegt man es auch. Ich will jetzt, sag es ganz heimlich, jetzt Mikrofon, das habe ich ja auch schon praktiziert. Als ich das erste Mal gehört habe, habe ich gesagt, okay, ich habe alles aufgegeben, aber nicht meine Indienreise. ich will nach Indien. Das war 1974, Heike Stadler gestanden, ich nach Indien. Und er hat mir so ein Bild hingemacht, auf was für Reiseprospekt gestellt. Und auf einmal sagten die Devotees, du, willst du nicht nach Indien? Da habe ich gesagt, also ich bin nicht abgeneigt. Jeder, bitte nicht missbrauchen, also für materielle Ziele, dann bleibt, stellt man am Ende fest, ich bin betrogen, ich bin betrogen, ich bin betrogen. Ich wollte doch eigentlich was ganz anderes, das werden wir morgen behandeln. Nicht? Der Devoti sagt sogar, weil er davon weiß, der wissenschaftlich geneigte Devoti, mein Herr, bitte beschütze mich vor materiellen Wünschen. Und er sagt sogar, mein lieber Herr, ich vertraue mich dir an, bitte erfülle nur die Wünsche, die förderlich sind für mein spirituelles Leben. Bitte, er sagt so. So kann man, können wir also sehen, auch man könnte hier noch viele Dinge reinbringen. Zum Beispiel, wenn der Devotee etwas tun will im hingebungsvollen Dienst, sagen wir einmal, sich hingeben möchte, aber er schiebt es immer auf. Auf morgen, auf übermorgen, auf überübermorgen. Also ich, im Freundeskreis würde es vielleicht so aussehen, ich rauche zwar noch manchmal heimlich beide Kamelfilter, aber morgen werde ich aufhören damit. Jetzt kaufe ich mir noch ein Paket und das ist dann das Letzte. Da ist doch die Erscheinungsweise der Unwissenheit zugange. Das war jetzt ein gelindes Beispiel, über das wir alle noch lachen können, weil wir schon das Rauchen, glaube ich, im Großen aufgegeben haben. Bei manchen Ferienlagern war es so, wenn man da auf die Toiletten ging, da war es manchmal, roch es noch stark nach Rauchen. Aber das ist inzwischen nicht mehr so. So, der Punkt ist also, es gibt, also ich könnte jetzt sehr viel davon bringen, aber ich möchte im Grunde genommen euch allen eine Aufgabe mitgeben. Wir sind, wir fangen morgen an, diese Liste zusammenzustellen und wir wollen versuchen, bis Ende des Ferienlagers eine solche Liste, die euch helfen soll, mitzugeben, sodass ihr zu Hause dann schauen könnt, oho, hier ist jetzt die Erscheinungsweise der Unwissenheit, Gefahr erkannt, Gefahr gewandt und bewegt euch denn in andere Bereiche, entweder Tätigkeiten, Gedanken oder auch Orte oder auch Gespräche oder auch Umgebung, in dem ihr seid. Nicht? So, damit bin ich eigentlich ans Ende gekommen. Ich möchte nicht so viel sprechen. Ich habe hier natürlich wahnsinnig viele schöne Notizen, aber es geht um die Kontrolle des Geistes hier. Das ist ein Symptom der Erscheinungsweise der Tugend und das möchte ich hier gerne praktizieren. Es ist, glaube ich, hilfreicher, wenn wir das Thema kurz vorstellen und vielleicht jetzt um Fragen bitten. Dann kann ich noch ein bisschen mehr erklären. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Mehr außer zu lachen. Es ist ein interessantes Thema. Ist es nicht so? Merkt ihr, wie es manchmal bei euch zutrifft? Ihr seid im spirituellen Leben und trotzdem kommen diese Erscheinungsweisen auf. Und dann ist man einfach, man kommt nicht dazu, die Essenz des Krishna-Bewusstseins zu kosten. Ja, zu Damen im Adi. Ja. Ja. Ich höre dich. Ja, das ist eine Bremse. Ja. Mhm. Wo ist hier die Grenze zu dem, was beschrieben wurde als hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise der Leidenschaft, wo man sehr nach Anerkennung strebt, gegeben? Es ist so, ich möchte zunächst einmal über Feedback im hingebungsvollen Dienst sprechen. Es heißt, ein Sadhu bewegt sich immer voran wie ein Löwe, ein Mensch im Krishna-Bewusstsein. Wie bewegt sich denn der Löwe voran? Wenn er ein Stück Weg gegangen ist, schaut er zurück und sichtet, was er bisher so zurückgelegt hat. Aus irgendeinem, aus Vorsicht oder dezenter Natur bewegt sich der Löwe so, ich weiß nicht genau wieso. Vielleicht auch aus Unsicherheit, ob da noch ein anderer Löwe auf der Pirsche ist. So sollte auch ein Transzendentalist, ein Sadhu, so ist dieses indische Sprichwort, dieses weise Sprichwort, immer schauen, was er getan hat, was bisher erlangt wurde, welche Fehler unter Umständen gemacht wurden, was aber auch gut gegangen ist in seiner Ausübung des hingebungsvollen Dienstes. Srila Bhaktivinoda Thakur empfiehlt eine solche Rückschau für alle 14 Tage, nämlich genau dann, wenn Ekadasi kommt, dieser 11. Tag. Denn wenn man nicht das Land, was man begangen hat, auf dem Wege zu Krishna, sichtet und aus Erfahrung lernt, kann man nicht Fehler oder auch Möglichkeiten, die in der Zukunft auf dem Wege da sind, erkennen und für sich und seinen Fortschritt ausnutzen. Also zu diesem Feedback gehört dann sicherlich auch das aufrichtige Gespräch mit Devotees und die Frage, wie seht ihr das, was ich tue? Manchmal macht dieses geht man sehr zögernd in dieses Gespräch hinein. Und das liegt zum Teil daran, dass man selber Angst vor Kritik hat. Es liegt zu einem anderen Teil jedoch auch daran, dass wir in einer spirituellen Gemeinschaft öfters noch lernen müssen, wie wir aufbauende Kritik, die dem anderen hilft, anbringen können. So, diese Art von Feedback ist bestimmt sehr wichtig. Man sollte mit Devotees sprechen, wie seht ihr diesen Service, wie können wir ihn verbessern, und man wird sehen, wenn man auch die Sicht von anderen Devotees dazu kriegt zu seinem Service, sieht man viel mehr. Man sieht vielleicht plötzlich Dinge, die man überhaupt nicht beabsichtigt hat, aber dadurch, dass Devotees einen darauf hinweisen, merkt man, ja, hier sind Dinge, die sind einfach nicht richtig von mir getan worden, die werde ich jetzt in der Zukunft vermeiden. Danke, dass bitte dieser Hinweis kam. Das ist also die Gangart des Löwens, wenn du so willst, die der Sadhu einschlagen sollte. Es wird den Devotee erleichtert, wie gesagt, ich möchte das nochmal wiederholen, wenn diese Gespräche, dieses Feedback, von dem du sprichst, in einer Atmosphäre stattfindet, die aufbauend ist und durchsättigt mit dem ernsthaften Wunsch, selber Krishna zufriedenzustellen und andere zu ermutigen, auch Krishna zufriedenzustellen. Dann ist das sehr leicht. Anders ist es vielleicht erschwert, weil man eben in dem anderen vielleicht sieht, dass da noch Verunreinigung irgendeiner Art stattfinden. Aber selbst dann sollte man Kritik, die gut, die richtig ist, immer gerne und bereit annehmen, indem man versteht, dass Krishna in das Herz der Person eingegangen ist, um uns zu korrigieren. Sehr interessanter Punkt, das wird in einer Erläuterung im Bhagavatam so ausgedrückt. So, jetzt geht es um die Frage der Anerkennung. Dieser Punkt ist sehr, ich bin sehr froh, dass dieser Punkt aufgebracht wurde. Es ist eine Notwendigkeit für jeden Menschen, sich in einer Atmosphäre, also zwischenmenschlichen Atmosphäre zu bewegen, wo ihm Zuwendung und auch Zuneigung entgegengebracht wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Ohne diese Zuneigung zu spüren, haben wir oft das Gefühl, dass unsere Tätigkeiten unzufriedenstellend bleiben. Und gerade in einer Vaishnava-Gemeinschaft ist es sehr wichtig, Vaishnavas zufriedenzustellen. Wenn wir die anderen Vaishnavas nicht zufriedenstellen können durch unsere Tätigkeiten, sondern sie unzufrieden mit uns zurücklassen, dann können wir noch so viel tun und bewirken in dieser Welt, aber Krishna wird nicht zufriedengestellt. Krishna glaubt einem Devotee nicht, der sagt, ich bin dein Devotee. Krishna glaubt nur dem Devotee, der sagt, ich bin ein Devotee deines Devotees. Das wird im Adi Purana von Krishna so ausgedrückt. Jemand, der sagt, so ist das wörtliche Zitat, ich bin dein Devotee, ich bin Krishnas Devotee, der ist nicht mein Devotee. Nur jemand, der sagt, ich bin der Devotee meines Devotees, der ist mein Devotee, als mein Devotee zu verstehen. Also diese Anerkennung ist sehr wichtig. Jetzt komme ich zum letzten Punkt, die Frage nach der Grenze. Ja, da muss ich jetzt eine Antwort aus der Verwirklichung geben. Das habe ich noch nicht in Schriften nachgelesen. Tja. Ich will es mal so ausdrücken, so fällt es mir am einfachsten. Ein Beispiel zu geben, wo wir alle wissen, die Grenze ist überschritten. Das ist also, so können wir uns am ehesten mit der Thematik befassen. Jeder von uns hat, während er spirituelles Leben ausführt, das deutliche Gefühl schon gehabt, dass Krishna ihn ermöglicht hat, diese Tätigkeit zu tun. Im Grunde genommen können wir mit Sicherheit davon ausgehen, dass jede Tätigkeit, zu der wir fähig sind, im Grunde genommen Barmherzigkeit ist. Heute Morgen hatten wir über die zwei Arten gesprochen von Barmherzigkeitssuchern. Der eine, der die Ingredienzien bekommt, um eine Mahlzeit zu kochen, und der andere, der die Speise direkt bekommt. So, auch wenn wir unseren Service ausführen, tun wir es ja im Grunde genommen mit Ingredienzien, die uns gegeben worden sind. Das heißt Verständnis und Materialien wie Autos und so weiter. So, da zu sagen, ich bin der Handelnde, ist einfach sehr traurig und zeigt im Grunde genommen eine gewisse Unwissenheit. Der echte Devotee, um die Antwort zu geben, sagt alles, im Grunde genommen, Krishna, ich bestehe aus deiner Barmherzigkeit. Der echte Devotee hat das Verständnis, dass er nicht der Tunde ist, sondern dass Krishna ihn ermächtigt. Und ich glaube, wenn er dieses Verständnis beibehält, dann wird das bisschen zwischenmenschliche Anerkennung, was er haben will, ihm nicht aus dem Lot bringen. Nicht zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, Sudamani, dein Häkelprodukt ist absolut künstlerisch und schön. Dann hast du dich nicht besonders danach angestrengt, nach diesem Lob. Aber es tut dir vielleicht ganz gut zu hören, dass selbst die weiblichen Tätigkeiten zum Erfolg bei dir führen. Nicht die typisch weiblichen Tätigkeiten. Und so, also jetzt nur als Beispiel. Nicht? Das machen wir vielleicht gerne hören und so weiter und so fort. Also, übrigens, nebenbei gesagt, auch Generäle stricken und häkeln, habe ich jetzt rausgefunden. Das ist nicht eine typisch weibliche Tätigkeit, zu häkeln. Ich habe einmal war einem Seminar dabei und da sah ich so einen starken, bulligen Ochsen, lieblichen Ochsen als Mensch jetzt, der häkelte. Und ich fragte, du kannst du dich konzentrieren beim Häkeln? Also das ist eine absolut komplizierte Tätigkeit, die du da ausführst. Bist du doch bei unserem Meeting? sagte, du wirst dich wundern, ich bin besser beim Meeting, weil ich eine gewisse nervöse Energie in dieses Stoff hinein lasse. Und das ist mein Hobby. Ich bin ein großer Häkler. Wenn du bei mir nach Hause kommst, siehst du verschiedene Häkelerrungenschaften und so weiter. Das ist also wichtig, ein Hobby zu haben. Anyways, es tut mir jetzt leid, jetzt habe ich mir wieder was Persönliches gesagt. Also sowas ist eine normale Anerkennung. Also die Antwort kurz und bündig, verstehe, dass du nicht der Tätige bist und wenn das zwischenmenschliche, das natürliche zwischenmenschliche Maß an Feedback, was wir alle brauchen, kommt dann von ganz alleine und werde ich dich aus dem Lot bringen. Ja. 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 Ich würde sagen, dass man die Tätigkeiten aussucht bei einem Devotee, wo er sich wirklich bemüht hat. Wenn etwa jemand zum Beispiel etwas Schönes kocht, jetzt für uns alle, eine schöne Wonnepizza, man merkt, da ist Liebe und Hingabe drin. Die Tomaten sind alle nicht mal flüchtig geschnitten, sondern schön geschnitten. Und Mozzarella-Käse ohne tierisches Lab ist drauf und alles Mögliche. Dann sollte man sagen zu dem Devotee, das hat so gut geschmeckt. Gerade Köche sollte man, finde ich, die Anerkennung und Zuwendung geben, denn das ist solche Arbeit, da schwitzen zu stehen und nicht zu der Vorlesung oder zu den Dingen zu kommen, sondern da einfach auf die Gefahr hin, die Daumen zu verletzen, zu schnippeln im Gemüse und so weiter. Das muss geachtet werden. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur nun, diese starke Transzendentalist, er sagte, wer mich lobt, ist mein Feind. Und zwar, das hat er konstant durchgehalten. Einmal war jemand, der das Gegenteil tat und in jeder Vorlesung, die er gab, reichte ihm nach, schimpfend sagte, das ist alles Unfug, was du da sagst. Nun, die Schüler wollten dann dazwischen gehen und den irgendwie davontragen oder irgend so etwas. Das war eine große Veranstaltung. Aber Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur hat es ausdrücklich untersagt. Und eines Tages, nur hör den Höhepunkt, eines Tages kam ihm die Todesnachricht von diesen Menschen zu Ohren. Weißt du, was er getan hat zu Dabri? Geweint. Jetzt ist mein Freund gestorben. Und das hat er nicht jetzt, das war eine Reaktion, die nicht prämeditiert war, um zu zeigen, wie heilig er ist, wie der Papst, der zu seinem, also ich will es ihm nicht unterstellen, aber es könnte gut sein, dass das ein Presseschachzug war, als er zu seinem Mörder gegangen ist und ihm gesagt, irgendwie vom Bibelsatz zitiert hat. Nicht, also es könnte sein, es braucht aber nicht sein. Also wir sollen jetzt nicht über den Papst lachen, der liest auch Prabhupadas Bücher. So, stimmt. Die Sache ist, das war nicht prämeditiert. Die Nachricht kam und er weinte. Denn der Devotee versteht diese Anerkennung, der Trank der Anerkennung, bläht doch das falsche Ego auf, was uns trennt von Krishna. Und ist schädlich für Bhajan, für die Ausführung des hingebungsvollen Dienstes. Aber damit wir einen Devotee ermutigen, der offensichtlich, wir sind nicht auf der Stufe von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, sollten wir ihn für das, was er gut gemacht hat, wo er sich angestrengt hat, ermutigen, sodass er vielleicht darin eine Ermutigung sieht, weiter so zu machen. Nicht? Aber nicht jetzt irgendeine Platüde als Anerkennung. Nicht der Haarstil, in dem du jetzt den Zieger präsentierst, der ist absolut gewagt, wie vom Modesalon Ede. Nicht? Das ist nicht ein richtiges Lob, also es war natürlich jetzt ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber für Faktisches sollten wir dann zurückkommen. Wir unter uns sollten ein bisschen davon lernen, wir sollten uns ein bisschen, manchmal fassen wir uns so ein bisschen sehr transzendental immer an und da gehen manchmal die feineren Sentimente von Dankbarkeit und Anerkennung sozusagen verloren und dann sind die Bodhis nicht so, fühlen sich nicht so aufgehoben. Gut, noch, da war noch eine Frage. Yes, pronto. Ja. Wie sollen wir ihn vermeiden? Oder jetzt, ich bin noch nicht ganz klar. Wir können ihn erkennen als Gott. Weil wir ihn vermeiden sollen. Ja, gut. Ich darf es nochmal. Jetzt, Benne. Wie können wir einen Gott geweihten, der unter der Erscheinungsweise der Leidenschaft steht, erkennen und vermeiden? Also, erkennen, denn es wurde ja gesagt, wir sollten einen solchen nicht fortgeschrittenen Devotee vermeiden. Wenn der Gottgeweihte, der, ich will mal Unwissenheit und Leidenschaft jetzt in einem Aufwasch behandeln, steht, wird meistens nie etwas Gutes über andere sagen können. Er wird Vaishnavas nie lobpreisen können. Und er hat niemals hat immer eine neidische und eine stolze Art, mit Vaishnavas umzugehen. In dem Augenblick, wo wir hören, dass ein Devotee unter dem Zwang der Erscheinungsweisen schlecht über Devotees spricht, sollten wir nicht interessiert sein an diesem Gespräch. Wir sollten nicht denken, oh, geh tiefer in den Skandal, dass hier endlich mal ein bisschen Bildzeitungsatmosphäre aufkommt. Es muss ein bisschen Varietät hier entstehen. Das ist nicht so. Raghunath Bhatta Goswami gab hierfür ein sehr gutes Beispiel. Wenn immer ein Devotee kritisiert wurde, sagte er, was mich betrifft, ist dieser Devotee im Dienste Krishnas beschäftigt und das macht ihn zu einem Heiligen. Und er hörte niemals die Kritik an Devotees, hörte das niemals zu. Weil in dem Augenblick, wo wir zuhören, wie Vaishnavas kritisiert werden, nehmen wir Teil am Vaishnava Apparata, dem Vergehen gegenüber transzendenten Devotees, und das kann uns wirklich zurückwerfen in unserem hingebungsvollen Dienst. So, daran können wir meistens einen leidenschaftlichen und unwissenschaftlichen, also unwissenden Devotee erkennen und wir sollten seine Gemeinschaft vermeiden. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir sagen sollen, mit dir spiele ich nicht mehr. Grundsätzlich nicht mehr, also mit dir rede ich nicht mehr oder mit dir will ich überhaupt nichts mehr zu tun haben. Wir können solch einem Gottgeweihten unsere Gemeinschaft geben, das heißt versuchen ihn zu erheben. Wir sollten nur nicht seine Gemeinschaft nehmen, das heißt uns auf sein Level einlassen. Denn du wirst sehen, wie ist dein Name? Ivan, oh gut. Ivan, du wirst sehen, die Erscheinungsweisen der materiellen Natur sind präsent, auch unter Freunden Krishnas. Und wenn wir jetzt zu judgmental werden, zu sehr uns urteilen, dass wir jetzt sagen, jetzt hat vielleicht einmal Bhakta enthusiastisch zu viel Prasadam gegessen und wir haben gesehen, oh, du wirst aber unter den Erscheinungsweisen der Gier hier gefallen und so weiter und so fort. Dann wird das Leben einfach so, dann sind wir, ohne es zu merken, selber unter den Erscheinungsweisen des Stolzes, was Unwissenheit ist, was ein Symptom der Unwissenheit ist. Wir sollten Pandita Samadarshina werden. Alle Lebewesen versuchen mit gleichen Augen zu sehen. Das muss man überhaupt lernen, wenn man Bücher verteilen will oder predigen will. Sollten man alle Devotees mit gleichen Augen sehen. Und wenn es da etwas zu beanstanden gibt, dann eben das Verhalten. Prabhupada zitierte in diesem Zusammenhang Jesus Christi, hasse die Sünde, sagte Jesus einmal, aber nicht den Sünder. Und es ist wichtig, dass wir das kultivieren. Dina Chaitanya.
Für den Medien gesprochen, ist es förderlich, wenn man enthusiastisch ist. Also,
ja.
Zum Beispiel, wenn so eine Stimmung aufkommt, eine Weltstimmung, wäre ich der Händler zum Beispiel auf Sankita.
Ja.
Jetzt, wenn einer neidisch wird, also, wie, was kannst du ein bisschen, die Abgrenzung machen hier auch ein bisschen, wo ist es Neid und wo ist es noch Competition? Also, auch das ist ja nicht nur bei Sankita.
Competition, ja. Wo ist die Abgrenzung zwischen Neid und einem Wetteifer, das Beste für Krishna zu tun? Srila Prabhupada sagte einmal, dass die Gopis in der spirituellen Welt miteinander in einem Wetteifer liegen, wer Krishna am meisten zufriedenstellt. Doch sind sie nicht neidisch auf denjenigen, der Krishna mehr zufriedenstellt. Keiner ist neidisch auf Srimati Radharani, Krishnas liebste Devotee, sondern alle Gopis und Manjaris wollen Arrangierung machen, dass Radha Krishna trifft, nicht sie selber. Nicht? So Neid, wenn Neid im Wettkampf auftaucht, dann wissen wir, huhu, die Modes, die Erscheinungsweisen. Nicht? Das heißt, der Maßstab. Ja. Ja. Ja, ich meine, wer Steve Jobs, ich wollte das nur. Sieh mal, wenn man vorsätzlich so chantet, es gibt dann ein Vergehen, das heißt, das Aktevergehen, dass man das Chanten als Ritual ansieht. Ein Ritual hat immer ein materielles Ziel, zum Beispiel ein Geisteraustreibritual. Das soll ich jetzt mal sagen, gemäßigte Beispiele. Es gibt Rituale, wo man dafür sorgt, dass das Geschlecht des Kindes im Mutterleib umgewandelt wird auf ein männliches. Ich weiß, dass das sich nicht besonders Beliebtheit erfreut. Ich bin ja auch nicht dafür, für dieses Ritual. Ich sage, solch ein Ritual gibt es. Ein gewisses Sanskara. Das ist ein materielles Ziel. So, wenn man das Chanten so missbraucht, dass man damit ein Ziel erreichen will, das ist damit gemeint. Wenn man sich aber wünscht, eine Pilgerreise nach Indien zu machen, dann ist das durchaus gut. Und sich einzutauchen in die Yamuna und danach noch in dem Yamuna-Sand zu rollen, das ist also, damit der. Das macht man meistens im Ganges, da rollt man sich dann im Ganges Schlamm. Und wenn die Sonne dann auf einen raufweckt, dann wird der ganze physische und die Unreinheiten im Blut werden rausgezogen. Das ist durchaus empfehlenswert. Nicht, das ist was anderes. Oder man kann sie aus dem Kopf legen. Manche, die wollen nicht gehen, sondern Schlammkohle dann durch die Gegend, damit der. Und versprechen sich davon eine Gedankenläuterung. Soll was nützen? Es hilft. Ja, das ist also was anderes. Damit ist vorsätzlich gemeint. Ich chante jetzt, damit ich das kriege. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir langsam. Ja, wir nehmen noch die zwei Fragen, die hier sind, nämlich Arbi, fragte Arbi und Ramachandra, jetzt ist uno momento.
So, was sind die der Unterschied zwischen demjenigen, der in Jugend und demjenigen, der in
Sehr gut.
Und das sind die Eigenschaften.
Sehr gut, Abi. Das werden wir jetzt mal vorlesen. Denn das ist gut, wenn wir das, ich bin dir sehr, sehr dankbar. Ich möchte da eine sehr autorisierte Antwort geben, also im Sinne von wörtlich Krishnas Worte wiederholen. Derjenige, der die, zum Beispiel nennen wir mal eine Handlung, hingebungsvolles Dienen ausführen, ist eine Handlung. Derjenige, der in Tugend ist, reguliert seine Handlung, passt auf vor Anhaftungen, die sich entwickeln bei der Handlung, führt diese Handlung aus ohne Liebe und ohne Hass, damit er sich bloß nicht verstrickt. Wenn er verliebt ist, ist er verstrickt. Wenn er etwas ablehnt, ist er verstrickt. Der ist in der Erscheinungsweise der Tugend. Nun, derjenige, der in reiner Tugend etwas tut, der will nicht mehr, der macht sich nicht mehr sein Bircher Bhakti Müsli Stelle. Ich weiß nicht, ihr seid nicht so oft von der Schweiz, also nicht viele von euch sind von der Schweiz. Es gibt Bircher Müsli, wo man sich alles zusammenstellt. Aprikosen, dann eine kleine Feige für die gute Abführung. Und dann darauf noch eine getrocknete Himbeerbeere für die Entwicklung der Liebeskraft und so weiter und so fort. Nicht, das ist, also derjenige, der in Tugend ist, weiß genau, was er tut, damit er gut dabei rauskommt. Nicht? Also nicht genau das mit der Himbeere, das ich bin nicht von der Schweiz, also Madhu Mangal, der lacht, der weiß genau, welche Mischung was er bezweckt. Das gibt es da so, nicht? Verschiedene Mischungsverhältnisse, also für vielleicht zivilere Ziele als das. Nun, der in der Erscheinungsweise der Reintugend sagt, was immer er tut, was immer er ist, was immer er vorgibt und die Entsagung, was die er tut, er tut das alles als Opfergabe für Krishna. Versteht ihr? In der Erscheinungsweise der Tugend versucht man, die Gebrauchsanweisung zu finden, die einem hilft, selber glücklich zu sein. In der Erscheinungsweise der Reintugend nun ist plötzlich Krishna der Mittelpunkt. Das ist überhaupt der ganze Sinn und Zweck unseres Fortschrittes im hingebungsvollen Dienst ist. Am Anfang denken wir ich und mein bezogen auf diesen Körper. Später denken wir, ich bin ein Diener Krishnas und Krishna ist mein. Da ist alles bezogen auf Krishna. Das ist die reine Tugend oder wie Shuddha-Sattva, wo sich spirituelle Erfahrungen einstellen und sich Krishna auch offenbart. Diese Stufe heißt auch die Vasudev-Stufe des Bewusstseins. Vasudev ist der Vater Krishnas, in dessen gereinigten Geist Krishna erschien. Wir werden in einigen Tagen Jamashtami feiern. Ihr erinnert euch, Jamashtami feiert das Erscheinen Krishnas in einem Gefängnis. Kamsa war vorhergesagt worden, dass der achte Sohn von Devaki und Vasudev ihn töten würde, und daraufhin sperrte er dann die Eltern von Krishna ins Gefängnis. Nun, manchmal denken die Devotis, war der so blöd, dass der wusste, der achte Sohn würde sie ihn töten. Wieso hat er es denn erlaubt, dass ein Sohn überhaupt kam? Warum hat er ihn nicht einfach in getrennte Zellen gesperrt? Versteht ihr? Kamsa wusste das auch. Der hatte auch Biologie gehabt. Aber was er tat, er kettete Vasudev an und vielleicht 50 Meter weiter Devaki an. Es kam da nicht zu einer Verbindung der beiden. Trotzdem erschien Krishna. Wisst ihr wie? Vasudev war ein rein Bewusstsein auf der Vasudev-Stufe des Bewusstseins und zog somit Krishna an, der in seinem geläuterten Geist erschien, und von dort ging Krishna über, wie die Sonnenstrahlen auf den Mond übergehen, am Morgen. So ging er über in den gereinigten Geist von Devaki. Sinn und Zweck dieser Erläuterung ist, zu zeigen, dass Vasudev diese gereinigte Stufe der Tugend, die Stufe ist, wo Krishna erscheint. Darum geht es uns ja, Abi. Das ist sehr nice, deine Frage zu hören. In der Liste, die wir dir geben werden, wenn sie dann fertiggestellt ist, wirst du sehen, was zum Beispiel Wissen in der Entsagung oder was zum Beispiel Entsagung in der Erscheinungsweise der Unwissenheit, Leidenschaft und Tugend ist und was Entsagung in der Erscheinungsweise der reinen Tugend ist. Es wird immer noch gesondert aufgeführt, damit wir einen transzendentalen Bezug kriegen. Das ist der Vorteil von dieser Liste. So, die letzte Frage von unserem Chandra, unserem Rama Chandra. Pronto? Schnell zu schänden ist nicht grundsätzlich in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. So kann man das nicht verallgemeinern. Srila Prabhupada schändete seine Runden in 5 Minuten eine Runde. Das ist sehr schnell. Sehr schnell. Dieses Schänden, schnelle Schänden ist man kann schnell schänden, sehr konzentriert, wenn man noch konzentriert dabei ist. Es ist sogar gut, manchmal schnell zu schänden und dann merkt man, ein bisschen intensiv geworden, dann empfiehlt es sich, ein erfahrener Chanter, der geht dann manchmal auf eine langsame Gangart wieder zurück und wechselt so. Und so ist die Aufmerksamkeit, es ist einfacher, so die Aufmerksamkeit zu halten, wenn man so chantet. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Rama, ich kann alles noch hören, ihr vielleicht nicht, weil es so schnell ist. Aber in meinem Bewusstsein noch. Und dann ist es aber noch, dann geht man manchmal eine Runde. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Nicht so ist man, das ist ein Trick für den Geist, der wird so überlistet und kann überhaupt nichts mehr verstehen und ist dann bei der Sache. Entwickelt nicht mehr den Automatismus. Das machen erfahrene Chanter auch. So. Aber wenn du jetzt chantest, schnell fertig werden, schnell fertig werden. Ach, dieses blöde Chanten. Ich wünsche, dann wirst du auch merken, wie du Runden, wie du Perlen überspringst, wie ein Fohlen, das über Hecken springt, nicht? So weiter, dann ist es bereit. Schnell schenken kann man machen. Gut, damit möchte ich mich sehr, sehr herzlich bedanken für eure Aufmerksamkeit. Ich war mir nicht ganz sicher, ob ich mit diesem heutigen Thema vielleicht nur einen gewissen Zuhörerkreis erreiche, aber ich habe gemerkt an der Stimmung, dass man schon damit was anfangen kann, denn jeder hier praktiziert ja spirituelles Leben auf die eine oder die andere Art und Weise. Der Höhepunkt wird morgen kommen, übermorgen kommen, wo wir dann eigentlich auf das eingehen, worum es geht. Die Frage ist ja jetzt, wie soll ich denn jetzt in diese Erscheinungsweise der Tugend kommen und von da dann transzendieren? Das ist ja jetzt, darum geht es ja eigentlich. Wir sind nicht zufrieden, einfach nur zu analysieren, was Unwissenheit und Leidenschaft im materiellen und im Beginn des spirituellen Lebens ist, sondern uns geht es darum, wie wir bewusst diese Erscheinungsweise kultivieren können und von dort dann weitergehen. Nicht? Dass wir das bitte nicht aus den Augen verlieren. So, vielen Dank und Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gaura Nitai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.